Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und sich mit mir auf die nächste Etappe unserer Entdeckungsreise begeben. Inhaltlich gesehen geht es ja im vierten Buch Mose tatsächlich um eine Reise. Nämlich um die Wüstenwanderung des Volkes Israel von Ägypten nach Kanaan. Gut 400 Jahre lang waren die Israeliten Fremdlinge in Ägypten gewesen, wobei ihr freiwilliger Aufenthalt dort mit der Zeit ein unfreiwilliger wurde. Schließlich hat Gott sie aus der Sklaverei befreit und ihnen versprochen, sie ins Land Kanaan zu führen. Augenblicklich allerdings halten sie sich nach wie vor in der Nähe des Berges Sinai auf. Dort scheint Gott sie auf bevorstehende Konflikte mit den Einwohnern Kanaans vorzubereiten. Schon seit einiger Zeit haben die Israeliten ihr Lager in der Wüste aufgeschlagen und harren der Dinge, die da kommen sollen. Seit Gott mit ihnen am Berg Sinai einen Bund geschlossen hatte und seitdem sie mit sehr viel Aufwand die Stiftshütte gebaut und in ihrem Lager errichtet hatten, war, jedenfalls äußerlich betrachtet, nicht viel passiert. Aber nun herrscht Aufbruchstimmung. Gott hat Mose und Aaron veranlasst, eine Volkszählung durchzuführen. Das Ergebnis: mehr als 600.000 wehrfähige Männer stehen bereit, um die Landnahme Kanaans durchzuführen. Eine Lagerordnung wurde aufgestellt. Sie legt fest, welche Stämme und Sippen des Volkes sich an welcher Stelle niederlassen sollen, wenn ein Lager aufgebaut wird, und welche als erste losmarschieren sollen beim Abbruch des Lagers. Die Leviten haben den Auftrag bekommen, sich um die Stiftshütte zu kümmern. Dieses prachtvoll ausgestattete Zeltheiligtum, sozusagen ein Tempel zum Mitnehmen, ist so konstruiert, dass man es in Einzelteile zerlegen, durch die Wüste transportieren und mit dem nötigen Know-how auch wieder aufbauen kann. Interessanterweise belässt es Gott nicht bei den strategischen Vorbereitungen für den Marsch Richtung Kanaan, sondern durch verschiedene Anweisungen soll offenbar sichergestellt werden, dass die Israeliten auch geistlich gesehen auf dem richtigen Kurs bleiben. Das sechste Kapitel des vierten Mosebuches ist zu einem großen Teil den sogenannten Gottgeweihten gewidmet. Gottgeweihte, oder auch Nasiräer genannt, waren Menschen, die freiwillig ein Gelübde abgelegt hatten, wonach sie ihr Leben für eine gewisse Zeit voll und ganz auf Gott ausrichten wollten. Zu erkennen war ein Gottgeweihter daran, dass, Vers 5, solange die Zeit des Gelübdes währt, kein Schermesser über sein Haupt fahren soll. Ferner durfte kein Alkohol getrunken werden, und es galten besondere Reinheitsvorschriften, die das Berühren eines verstorbenen Angehörigen betrafen. In dieser Sendung wollen wir uns noch weiter mit den Gottgeweihten, den Nasiräern, beschäftigen, denn offenbar wurden sie im Volk Israel besonders geachtet. Ihr freiwilliges und persönliches Gelübde hatte ungefähr die Bedeutung einer Opfergabe. Man könnte sagen, die Gottgeweihten brachten anstatt irgendwelcher Opfergaben sich selbst Gott dar. Damit verbunden war der Wunsch, bei Gott Gnade zu finden. In der letzten Sendung sind wir in Kapitel 6 bis einschließlich Vers 7 vorgedrungen. Jetzt geht es weiter mit Vers 8. Ein zentraler Vers, der ganz allgemein zusammenfasst, wodurch sich ein Gottgeweihter auszeichnen sollte. Da heißt es: Während der ganzen Zeit seines Gelübdes soll er dem Herrn heilig sein. Wenn man die Bibel durchblättert und Ausschau hält nach Frauen und Männern, die Gottgeweihte oder Nasiräer waren im Sinne unseres Bibeltextes, dann scheint Johannes der Täufer einer der letzten gewesen zu sein. Was uns heute aber nicht davon abhalten sollte, in einer ruhigen Minute mal darüber nachzudenken, was wir in unserem Alltag ändern könnten, um dem Herrn heilig zu sein, wie es in Vers 8 heißt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass uns mancher Segen entgeht, weil wir auch als Christen oft zu oberflächlich leben. Interessant finde ich den Gedanken, dass ein Gottgeweihter, ein Nasiräer, eine Zeit lang auf manche Dinge verzichtete. auf Alkohol zum Beispiel und auf bestimmte Speisen. Wenn nun ein Christ sich vornimmt, vielleicht während einer bestimmten Zeit des Kirchenjahres seinen Glauben besonders intensiv zu leben, dann ist möglicherweise auch ein gewisser Verzicht nötig. Der eine wird seinen Fernsehkonsum einschränken und weniger Zeit am Computer verbringen. Die andere wird für ein paar Wochen ihr Hobby auf Eis legen. Nicht, weil Gott das von ihm oder ihr fordert, sondern einfach, um sich besser auf Gott ausrichten zu können. Ich habe es schon oft erlebt, dass ich in einer solchen Zeit für Gott, wie ich es gern nenne, reich von Gott beschenkt wurde, obwohl ich doch ursprünglich nur den Wunsch hatte, ihm zu dienen und ihm gewissermaßen meine Zeit zu opfern. Jesus hat einmal gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Zurück zu den Gottgeweihten, wie sie im 4. Buch Mose Kapitel 6 beschrieben werden. In den Versen 6 und 7, die bereits in der vorigen Sendung dran waren, ging es darum, dass Gottgeweihte jede Berührung mit verstorbenen Personen vermeiden sollten. Selbst wenn einer der engsten Angehörigen sterben sollte. In den Versen 9 und 10 wird dieser Gedanke noch einmal aufgegriffen. Dort heißt es, wenn aber jemand neben ihm, neben dem Gottgeweihten, plötzlich stirbt und dadurch sein geweihtes Haupt unrein wird, so soll er sein Haupt scheren an dem Tage, da er wieder rein wird, das ist am 7. Tage. Und am 8. Tage soll er 2 Turteltauben oder 2 andere Tauben zum Priester bringen vor die Tür der Stiftshütte. Bereits in der letzten Sendung bin ich darauf eingegangen, warum die Berührung von verstorbenen Personen einen Israeliten kultisch unrein machte. Möglicherweise sollte die Entstehung von Seuchen damit verhindert werden. In Ländern, in denen oft hohe Temperaturen herrschen, ist das kein unwichtiger Aspekt. Unrein zu sein bedeutet aber auch, sich in einem Zustand zu befinden, den Gott nicht gewollt hat. In diesem Fall ist es der Tod, der eine Folge des Sündenfalls ist und somit dem ursprünglichen Willen Gottes entgegensteht. In den Versen 9 und 10, die ich gerade vorgelesen habe, wurde nun beschrieben, was ein Gottgeweihter tun kann, wenn er durch die Berührung eines Verstorbenen doch unrein wird. Dass es solche Regeln überhaupt gibt, ist ein Zeichen dafür, dass Gott nicht unerbittlich ist, wenn es zu einem Regelverstoß kommt. Andererseits ist ein Gelübde schon etwas Besonderes. Deshalb sollte der Gottgeweihte ein Opfer darbringen, wenn er unrein wurde. Während ich als Pastor tätig war, haben mir einige Christen hin und wieder erzählt, dass sie sich vorgenommen haben, in den nächsten Monaten oder Jahren dieses oder jenes für den Herrn zu tun. Dabei handelte es sich keineswegs um irgendwelche Luftschlösser, die sowieso kaum eine Chance hatten, verwirklicht zu werden, sondern es waren gute und bodenständige Pläne, die sinnvoll waren. Und ich merkte, wie diese Pläne manche Mitchristen regelrecht beflügelten. Ihre Gesichter strahlten, wenn sie darüber redeten, und man hatte den Eindruck, dass Gott seinen Segen darauf legen würde. Doch leider verlief dann manche Idee im Sande. Einige Leute hatten sich einfach zu viel vorgenommen. Andere stellten fest, dass ihr Geist zwar willig war, aber das Fleisch doch eben ziemlich schwach. In solchen Situationen musste ich dann feststellen, dass diejenigen, die Gott mehr oder weniger versprochen hatten, ein Projekt zu verwirklichen, dass diejenigen am meisten unter ihrem Versagen zu leiden hatten. Manche kamen geradezu in eine Glaubenskrise. Was in den Versen 9 und 10 unseres Bibeltextes steht, scheint mir deshalb außerordentlich wichtig zu sein. Ein Gottgeweihter, der sein Gelübde durch die Berührung eines Verstorbenen gebrochen hatte, sollte durch das Darbringen eines Opfers das Gelübde sozusagen wieder heilen. Das half einerseits dem betreffenden Menschen, andererseits wurde die Ernsthaftigkeit der ganzen Sache betont. Wer Gott etwas verspricht, der soll es auch halten. Nun wird sich manch einer denken, dann ist es wohl besser, Gott überhaupt nichts zu versprechen. Nun, Ich selber lege normalerweise kein feierliches Gelübde vor Gott ab. Aber als ich zum Beispiel vor einiger Zeit ein teures Buch geschenkt bekam, das ich mir eigentlich kaufen wollte, dachte ich mir, okay, das gesparte Geld bekommt jemand zugesteckt, der es viel nötiger braucht als ich. Doch schon am nächsten Tag war ich innerlich von diesem Gedanken wieder abgerückt, denn es gab ja noch ein anderes teures Buch, das ich gern auch gehabt hätte. Aber ich warte noch heute darauf, dass es mir jemand schenkt, denn den Geldbetrag habe ich tatsächlich jener Person zugesteckt, die ich im Blick hatte. Denn ich wusste, das ist es, was Gott jetzt will, dass ich es tue. Und zwar ohne, dass ich dafür ein Gelübde abgelegt habe. Zurück zu unserem Bibeltext im 4. Buch Mose, Kapitel 6. Dort folgen noch viele weitere Einzelheiten zu den Opfergaben, die ein Gottgeweihter darbringen soll, wenn er sein Gelübde gebrochen hat. Ziel des Ganzen ist, Vers 11 und 12, dass er sich erneut heilige und dass er sich dem Herrn weihe für die Zeit seines Gelübdes. Ich springe nun zum letzten Abschnitt von Kapitel 6. Hier findet sich ein Segensspruch, den Sie vermutlich aus dem Gottesdienst kennen. Gottes Wunsch war es, dass dieser Segen der israelitischen Gemeinde bei ihren Versammlungen zugesprochen wurde. Ich lese die Verse 22 bis 27. Und der Herr redete mit Mose und sprach, »Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne.« Beim Lesen und Hören dieses Segensspruches habe ich mich schon manches Mal gefragt, ob damit wohl die sogenannte Dreieinigkeit Gottes angedeutet wird, die ja eigentlich erst im Neuen Testament klar zu erkennen ist. Je nach Konfession ist übrigens auch von der Trinität oder der Dreifaltigkeit Gottes die Rede. Gemeint ist damit, dass sich Gott auf dreierlei Weise oder in Gestalt dreier Personen offenbart hat. Als Gott der Vater, als Gott der Sohn und als der Heilige Geist. Den gerade vorgelesenen Segensspruch könnte man deshalb so auslegen. Gott, der Vater, ist der Ursprung von jedem Segen. Sein Sohn Jesus Christus ist der eine, der es ermöglicht, dass Gottes Angesicht über uns leuchtet. Und der Heilige Geist hebt sein Angesicht über uns und gibt uns Frieden. Den priesterlichen Segensspruch so zu deuten, kam mir in den Sinn, weil er eben aus drei Teilen besteht. Ob diese Deutung wirklich zutrifft, lässt sich kaum entscheiden. Wichtig ist mir aber, darauf hinzuweisen, dass durch einen solchen Segensspruch keinerlei Kraftübertragung oder Ähnliches stattfindet. Von dem, der den Segen spricht, auf den, der ihn empfängt. Vielmehr heißt es ja ausdrücklich, der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und so weiter. Wenn ein Mensch einen anderen Menschen segnet, bedeutet das also, dass er Gottes Segen für den anderen erbittet, beziehungsweise stellvertretend für Gott den Segen erteilt. Des Weiteren muss es nicht unbedingt ein Priester sein, der andere segnet. Die Bibel berichtet davon, dass beispielsweise Eltern ihre Kinder segnen, dass umgekehrt Kinder ihre Eltern segnen oder auch ein König sein eigenes Volk. Wie vorhin schon erwähnt, wird der Segensspruch, mit dem Aaron die Israeliten bei ihren Versammlungen segnen sollte, auch heute noch gern im Gottesdienst verwendet. In Erinnerung an Aaron wird er häufig auch als aaronitischer Segen bezeichnet. Bevor ich zu Kapitel 7 komme, möchte ich kurz innehalten und auf die vorangegangenen Kapitel zurückschauen. Alles, was im 4. Buch Mose bis zu diesem Punkt geschildert wurde, dient der Vorbereitung des Volkes Israel. Da gab es verschiedene organisatorische Maßnahmen, aber auch Anweisungen und Regeln, die unterstreichen, dass Gottes Volk ein heiliges Volk sein soll. Das große Ereignis, das bevorsteht, ist die Landnahme Kanaans. Darauf soll Israel sich vorbereiten, denn es ist damit zu rechnen, dass die gegenwärtigen Bewohner des Landes erbitterten Widerstand leisten werden. Mit Blick auf die christliche Gemeinde halte ich es ebenfalls für wichtig, dass wir den Herausforderungen dieser Zeit nicht unvorbereitet begegnen. Manche Vorbereitungen sind rein organisatorischer Natur. Andere fallen in den geistlichen Bereich. Ich erinnere noch einmal an den Vergleich, den Paulus zieht und von dem schon in den letzten beiden Sendungen die Rede war. Paulus spricht vom Kampf des Glaubens und fordert die Christen dazu auf, die Waffenrüstung Gottes anzulegen, um diesen Kampf gewinnen zu können. Stellen Sie sich einen Soldaten vor, der losmarschieren soll und der seinen Gürtel in der Kaserne liegen gelassen hat. Ich kann Ihnen versichern, das kann äußerst mühsam werden, wenn man ein schweres Gewehr tragen soll und gleichzeitig darauf aufpassen muss, dass man nicht seine Hose verliert. Auf die richtige Vorbereitung kommt es also an. Das trifft auf die Israeliten zu, die von Gott auf die Landnahme Kanaans vorbereitet wurden. Das trifft aber auch auf die Christen zu, die sich im Glauben bewähren sollen. Wir kommen nun zu einem weiteren, recht bemerkenswerten Kapitel. Allein der Umfang ist bemerkenswert, denn mit seinen 89 Versen gehört es zu den umfangreichsten der Bibel. Mehr Verse hat meines Wissens nur Psalm 119, nämlich sage und schreibe 176 Verse. Aber auch der Inhalt des vor uns liegenden Kapitels ist bemerkenswert. Da geht es um die verschiedensten Gegenstände, die von den Oberhäuptern der Stämme Israels, den Stammesfürsten, als Weihegaben bereitgestellt werden. Und zwar anlässlich der Einweihung der Stiftshütte. Der Bericht ist gewissermaßen als Ergänzung zu sehen zu dem im dritten Buch Mose Kapitel 9. Dass jetzt im vierten Buch Mose noch einmal Einzelheiten zur Einweihung der Stiftshütte genannt werden, macht deutlich, dass hier auf recht vielen Seiten in unserer Bibel über einen recht kurzen Zeitraum berichtet wird. Zuerst überreichen die Stammesfürsten gemeinsam ein Geschenk anlässlich der Einweihung der Stiftshütte, und zwar 6 Wagen und 12 Rinder. Danach folgt in Kapitel 7 eine Aufstellung all dessen, was die einzelnen Stammesfürsten herbeibringen. Genauer gesagt, es folgen 12 gleichlautende Listen mit allen Gegenständen. Deshalb beschränke ich mich darauf, Ihnen an dieser Stelle die 3 ersten Verse vorzulesen und dann gleich anschließend die Verse 11 bis 17. Folgendes wird da berichtet. Und als Mose die Wohnung, gemeint ist die Stiftshütte, aufgerichtet und sie gesalbt und geheiligt hatte mit all ihrem Gerät, dazu auch den Altar mit all seinem Gerät gesalbt und geheiligt hatte, da opferten die Fürsten Israels, die Häupter waren in ihren Sippen, denn sie waren die Fürsten unter den Stämmen und standen über denen, die gezählt waren. Und sie brachten ihre Gabe vor den Herrn, 6 bedeckte Wagen und 12 Rinder, je einen Wagen für 2 Fürsten und je einen Stier für einen Fürsten. Und sie brachten sie vor die Wohnung. Und der Herr sprach zu Mose, lass an jedem Tag je einen Fürsten sein Opfer bringen zur Einweihung des Altars. Am ersten Tage opferte seine Gabe Nachschon, der Sohn Aminadabs, vom Stamme Juda. Und seine Gabe war eine silberne Schüssel, 130 Lot schwer, eine silberne Schale, 70 Lot schwer nach dem Gewicht des Heiligtums, beide voll feinstem Mehl mit Öl vermengt zum Speisopfer, dazu ein goldener Löffel, 10 Lot schwer, voll Räucherwerk, ein junger Stier, ein Widder, ein einjähriges Schaf zum Brandopfer, ein Ziegenbock zum Sündopfer und zum Dankopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Schafe. Das ist die Gabe Nachschons des Sohnes Aminadabs. Soweit die Verse 1 bis 3 sowie die Verse 11 bis 17. In Vers 18 wird dann der zweite Stammesfürst angekündigt, der am nächsten Tag seine Gaben herbeibringen soll. Ich zitiere, am zweiten Tage opferte Netanel, der Sohn Zuas, der Fürst Issachars. Tja, und so setzt sich die Reihe fort. Und das Erstaunliche ist, obwohl alle Stammesfürsten genau die gleichen Gaben zur Stiftshütte bringen, wird die Auflistung 12-mal wiedergegeben. Kein Wunder, dass dieses Kapitel zu den längsten der Bibel gehört. Aber Spaß beiseite. Wahrscheinlich soll damit angedeutet werden, dass die Gabe jedes Stammesfürsten vor Gott etwas zählt. Es wird nicht einfach alles aufgehäuft, sondern jeden Tag bringt einer der Stammesfürsten seine Geschenke, so dass sich fast so etwas wie eine feierliche Prozession ergibt. Vielleicht kann man sich auch die riesige Schar von Christen, die in den letzten 2000 Jahren auf dieser Erde lebten und jetzt noch leben, wie eine große feierliche, fast nicht endende Prozession vorstellen. Und jeder Christ hält etwas in Händen, was er Gott schenken möchte. Materielle Dinge sind darunter, aber auch, was jemand aus Liebe zu Gott getan hat. Ich bin überzeugt davon, dass nichts von all dem von Gott übersehen wird. So ähnlich wie die Geschenke der Israeliten alle einzeln in unserem Bibeltext aufgeführt sind, so wird alles, was wir Christen Gott aus Dankbarkeit in die Hände legen, in Liebe von ihm entgegengenommen. Und keine Bange, nicht nur Silber und Gold oder irgendwelche Heldentaten werden von Gott wert geachtet. Erinnern Sie sich noch an die eine Szene aus dem Lukasevangelium? Jesus steht im Tempel und beobachtet, wie die Leute Geld in den Opferstock einlegen. Und da kommt eine arme Witwe daher, die nicht mehr als gerade mal 2 Schärflein einlegen kann. Doch Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. Denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss zu den Opfern eingelegt. Sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Und der Apostel Paulus schreibt, als er die Christen in Korinth um eine Spende bittet, ein jeder gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Anlässlich der Einweihung der Stiftshütte werden unter anderem auch die Leviten in ihr Amt eingeführt. Sie sollen sich ja künftig um alle Belange rund um die Stiftshütte kümmern. Insbesondere um den Abbau, wenn die Wüstenwanderung fortgesetzt werden soll, um den Transport und dann um den Aufbau, wenn ein längerer Zwischenstopp eingelegt wird. Mehr zur Amtseinführung der Leviten erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dann, auf Wiederhören und Gott befohlen.